herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich habe auf der Bühne der Supply Chain CX in Berlin mit Professor Andreas Kaplan, dem Präsident der Kühne Logistics University, und mit Nils Haupt, dem Leiter der Unternehmenskommunikation von Hapag-Lloyd, über das Zusammenspiel von Logistik und Marketing gesprochen. Spannendes Thema. Los geht's.
Hallo Andreas, hallo Nils, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr beide dabei seid.
Moin. Ja, hallo, guten Morgen.
Wir sind hier auf einer Live-Bühne bei der Supply Chain CX in Berlin und ich möchte heute mit euch gerne über das Thema Marketing und Logistik sprechen. Die Symbiose, die Schnittstelle, das Zusammenspiel, das Zwischenspiel zwischen diesen beiden Disziplinen. Jetzt haben wir vor einigen Jahren die Situation gehabt, während der Corona-Krise, dass unsere Branche in aller Munde war. In der Tagespresse, in den Nachrichten, in aller Munde und plötzlich wurde allen klar, wie wichtig die Funktion Logistics Supply Chain ist. Das ist in der Zwischenzeit ein bisschen abgeflacht. Jetzt hingegen habe ich wieder das Gefühl, als wenn es so ein bisschen wieder hochkommt, aufgrund der Dinge, die im Weltgeschehen passieren, geopolitische Themen, Engpässe, Lieferengpässe, das ganze Thema kommt wieder hoch. Habt ihr auch das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen in Wellen kommt? Und haben wir irgendwie auch dauerhaft irgendwie was aus diesem Rampenlicht mitgenommen, was wir vor ein paar Jahren mal erleben durften? Andreas, vielleicht deine Wahrnehmung zuerst.
Also ist klar, ich glaube schon, dass es präsenter geworden ist, dass das Logistiksystem relevant ist. Ich meine, das hat man ja eben in den Läden gesehen, wie du gerade gesagt hast. Wenn keine Produkte da sind, das ist schwierig. Die Systemrelevanz, glaube ich, hat man auf jeden Fall gesehen. Allerdings, jetzt wenn ich von der KLU rede, also wir haben jetzt nicht gesehen, dass es deswegen mehr Studierende gäbe, die sich jetzt auf Logistik spezialisieren wollen.
Das ist schade.
Das ist schade, aber es ist einfach das Image, was Logistik hat, ist ein bisschen altbacken, ist nicht modern, ist langweilig, was es ja nicht ist. Ne? Aber das, also was wir sehen, wenn wir die Studierenden dann zu uns an die KLU bekommen oder auch irgendwie auf einer Messe, wenn wir mit ihnen dann länger reden können, also länger, 3 Minuten, 5 Minuten, dann kriegen wir die Attraktivität der Logistik schon rüber. Aber das, was jetzt erstmal der erste Eindruck von jemand ist, ein jungen Menschen, der Logistik hört, ist eben Lastwagenfahrer, Containerschiff, Kapitän und nicht die Hightech-Branche, die es ja eigentlich ist.
Aber was ist das für eine verpasste Chance? Das war ja sozusagen eine Steilvorlage für die Branche, dauerhaft das Image zu ändern. Nils, nimmst du das eh nicht wahr? Also hat es einen Einfluss gehabt auf eure Art und Weise, euch attraktiv zu machen beispielsweise?
Ich sag mal, die mediale Reflexion spielt natürlich immer eine Rolle und die mediale Reflexion ist natürlich sehr oft krisengesteuert. Und wenn wir jetzt über die Zölle aus den USA reden oder wenn wir über abgeschossene Schiffe und tote Seeleute im Roten Meer reden, das sind Themen, die medial reflektiert werden und die dann natürlich auf eine Resonanz stoßen. Die mediale Reflexion findet ja weniger statt, wenn wir tolle Innovationen in der Logistik haben oder so. Insofern, ich bin schon positiv gestimmt. Ich glaube, dass es viel deutlicher geworden ist, welche Rolle Logistik spielt. Ich glaube, dass auch bei jungen Leuten klar geworden ist, wenn sie bei Shane oder Temu bestellen, dass dafür ein Transportprozess notwendig ist. Aber natürlich, wir können immer noch viel mehr tun. Es gibt immer noch sehr viele Branchen, die deutlich weiter sind als wir. Nehmen wir die Kfz-Branche oder eine Branche wie die IT-Branche, die spielen, glaube ich, immer noch eine wichtigere Rolle und wir müssen noch ordentlich was nachlegen.
Vielleicht, wenn ich da nochmal rein darf, ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, auf die Nationalität jetzt bei den Studierenden. Also bei den Deutschen oder Europäern ist es wirklich immer noch schwierig. Also das ist einfach, die Attraktivität ist nicht so klar, Logistik zu studieren. Wenn wir jetzt außerhalb von Europa gehen, für Inder, wir haben jetzt einen Campus in Vietnam aufgemacht. In Vietnam, das ist ganz klar, das ist eine Zukunftsbranche, da gibt es Jobs, das ist ein anderes Image, was da die Logistik hat. In Deutschland ist noch schwierig.
Das ist spannend. Also die Branche wird hier nicht als Zukunftsbranche wahrgenommen. In anderen Ländern eher.
Ich denke, dass zumindest die Konkurrenz größer ist. Ne? Die Studierenden, viele wollen Finanzen in den Finanzsektor, Marketing, Strategie. Aber ich glaube, da ist die Branche vielleicht auch selbst auch ein bisschen schuld. Ne? Weil wenn man sich mal die Imagefilme so anschaut, ich weiß nicht, ob ihr bei Hapag-Lloyd, was ihr da jetzt macht, aber da kommen dann doch immer die Containerschiffe und da kommen eben, also die Klischees werden ja in diesen Filmen auch so ein bisschen bedient.
Ich sehe es ein bisschen anders, weil es gibt ja doch sehr viele Unternehmen in Deutschland, die eine hohe Attraktivität haben. Ich nenne mal Lufthansa beispielsweise, DHL, glaube ich. Das sind super internationale Unternehmen, die gute Chancen bieten, die eine hohe Reputation haben, international. Und die sind immer noch sehr, sehr attraktive Unternehmen. Bei uns, ich würde uns auch als ein sehr attraktives Unternehmen sehen. Und Deutschland ist viele Jahre Logistik-Weltmeister gewesen. Und wir spielen in den Top 3 der Welt als Logistiker, denke ich. Und es gibt sicher den einen oder anderen, der es schwieriger hat. Eine kleine Spedition wird es wahrscheinlich nicht so einfach haben. Mhm. Aber die großen Namen, die wir im Markt haben, sind und bleiben, glaube ich, tatsächlich attraktiv. Eben auch, weil sie die Chance bieten, super international zu arbeiten.
Genau, aber als Arbeitgeber, glaube ich, seid ihr super attraktiv. Aber jetzt als Studienfach erstmal, weil ihr nehmt ja wahrscheinlich auch viele, die BWL studiert haben oder dann eben Maschinenbauingenieur etc. Und nicht unbedingt diejenigen, die wirklich pure Logistik studiert haben.
Aber jetzt haben wir eine weitere Chance, die auf uns zukommt, in der Hinsicht, dass sich jetzt zunehmend unsere Branche zur Hightech-Branche entwickelt. Ich schaue beispielsweise darüber zu Transportrobotern, automatisierte Systeme. Machen wir da schon genug? Ich habe gerade gesagt, wir zeigen zu viele LKWs, wir zeigen zu viele Schiffe, Containerschiffe, so alte Hafen und solche Dinge. Und müssen wir viel mehr Fokus auf Robotik, auf KI, auf Automatisierung und so weiter lenken? Weil das ist ein super, super spannendes Betätigungsfeld in diesen Zukunftsbranchen, wo man tatsächlich auch die Systeme in Anwendung tatsächlich sieht. Machen wir da genug? Ist das schon bei den Studierenden beispielsweise angekommen, dass das eine mega Chance ist, in solchen sich entwickelnden Technologien da früh mitzuspielen?
Also bei den Studierenden, dann, wenn sie da sind, ist das natürlich angekommen. Und da ist das ein Thema auch bei der Kühne Logistics University. Wir haben jetzt gerade einen neuen Studiengang aufgemacht in Data Science und Business Analytics, wo ganz viel KI drin ist, ganz viel Big Data drin ist. Das ist halt eher die Frage davor. Ne? Wissen die Jugendlichen, bevor sie dann wirklich sich mit der Materie befassen, wie Hightech die Branche denn eigentlich ist und wie viel Impact man haben kann, wie viele neue Technologien da überhaupt reinspielen? Das ist eher das Problem. Dann, wenn sie studieren, klar, also bei uns machen wir natürlich. Und ihr...
Ja, ich denke, es gibt trotzdem einen sehr, sehr großen Wettbewerb für junge Leute, die sich mit IT beschäftigen. Da sind coole Start-ups, da sind die großen Unternehmen, die wir in Hamburg beispielsweise auch haben. Ob das ein Google ist oder ob das ein Meta ist, das finden junge Leute immer noch deutlich interessanter, leider. Wenn sie dann aber sich mal mit IT in der Logistik beschäftigen, dann finden sie es natürlich auch super spannend. Bei uns sind ungefähr 8% aller Mitarbeiter weltweit sind ITler. Das ist schon ein Riesenapparat. Wir haben 1200 Leute in Indien, in Polen und in Deutschland, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit IT-Anwendungen, mit Programmierung, mit AI. Und das wird sicher auch in den nächsten Jahren wachsen.
Ja. Ihr seid interdisziplinär aufgestellt in der Kühne Logistics University. Also man kann auch BWL beispielsweise studieren. Das ist nicht nur rein nur fachbezogen Logistik, aus einem ganz besonderen Grund auch, ne?
Ja, also das ist erstmal danke, dass du das erwähnst, weil das wissen wirklich nicht viele. Oder das ist einfach, wenn man Kühne Logistics University hört, auch nicht gegeben, dass man eben denkt, bei uns kann man auch BWL studieren, Nachhaltigkeit, eben auch Data Science etc. Ja, das war im Endeffekt der Wunsch unseres Gründers oder das ist im Endeffekt auch der Grund, warum es uns gibt. Herr Kühne hat vor 15 Jahren einfach gesagt, es ist inakzeptabel, dass die Logistik so einen großen Stellenwert in der Weltwirtschaft hat, aber dass in vielen Vorständen viele CEOs etc., und ich rede jetzt nicht von der Logistikbranche, sondern von anderen Branchen, dass in den Vorständen eigentlich immer jemand aus dem Marketingbereich sitzt, jemand aus Finanzbereich, aus dem Personalwesen, aber doch wenig aus der Logistik und dass das Logistikwissen in den Vorständen dann doch relativ limitiert ist. Und deswegen hat der Kühne gesagt, ja, diese Lücke soll die KLU schließen. Und deswegen bilden wir eben den BWLer aus, der aber natürlich ein solides Grundwissen der Logistik mit auf seinen beruflichen Werdegang bekommt. Das ist bei anderen Business Schools eben nicht so. Oder bei anderen Wirtschaftsuniversitäten, weil Angebot und Nachfrage oder Henne und Ei. Ne? Die Studierenden wollen sich erstmal nicht unbedingt auf Logistik spezialisieren. Deswegen haben viele Business Schools dann gesagt, naja gut, dann bieten wir keine Spezialisierung an, aber wie sollen denn die jungen Leute sich dann dafür interessieren können, wenn es gar nicht angeboten wird? Ne? Also ja. Henne und Ei, und das ist bei uns ein bisschen anders. Und wenn ich da noch dazu hinzufügen darf, wir haben eigentlich die Logistik zu unserem USP dann gemacht, weil ja die Logistik oder der Logistiker hat ja bestimmte Stärken, ne? Datenbasierte Entscheidungsfindungen, das kann der Logistiker richtig gut. Analytisches Denken kann der Logistiker richtig gut. Resilienz, Anpassungsfähigkeit und auch eine Strategie nicht nur entwickeln, sondern dann auch in die Tat umsetzen, implementieren kann der Logistiker auch gut. Und das sind Charakteristika, die wir eigentlich allen unseren Studierenden mitgeben und wo wir in allen unseren Kursen, allen unseren Programmen den Fokus setzen.
Und weißt du, was du gerade vergessen hast, was ich enorm wichtig finde?
Ja, was habe ich vergessen?
Ist, dass Logistiker sich auch besser verkaufen müssen. Sie müssen auch Marketingfähigkeiten entwickeln können, weil das ist eins der Dinge, die mir häufig auffallen und wird häufig diskutiert, dass wir zu wenig Leute haben, die die Stories aus der Logistik, aus der Supply Chain nach außen attraktiv verkaufen können. Wenn du auf eine OMR gehst beispielsweise, wo die Marketingleute da irgendwie natürlich zu viel große Schlösser aufbauen und irgendwie überverkaufen sozusagen, verkaufen wir uns ein bisschen unter Wert. Dann die Frage, muss man da nicht schon früh den Leuten, die irgendwann mal die Entscheidungen und die Entscheidungsträger in der Branche sind, schon früh dafür ausbilden, auch Stories zu erzählen, auch für die Öffentlichkeit greifbar, interessant, sexy zu machen?
Absolut. Ist natürlich ein bisschen so eine Selbstselektion, weil die Leute, die jungen Leute, die jetzt sich für Logistik interessieren, die interessieren sich auch für Zahlen, für Optimierung, für, ne, das sind jetzt auch nicht unbedingt die Rampensäule, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Aber an der KLU, die kriegen bei uns ganz viel Kommunikationskurse tatsächlich. Also wir legen da auch einen Fokus drauf, dass sie eben lernen, dass Kommunikation wichtig ist, wie man kommuniziert. Auf jeden Fall. Also ja. Stimme ich dir komplett überein. Das musst du früh lernen, um dann eben die Logistikbranche auch gut verkaufen zu können und was du ja machst im Endeffekt für Hapag-Lloyd. Ne?
Ja, und ich denke auch, dass man als Unternehmen nicht nur auf Logistiker guckt. Man braucht auch Wirtschaftsingenieure, man braucht BWLer, es gibt Leute, die den Vertrieb machen müssen, es gibt Leute, die müssen Trade Management machen. Und wir bilden natürlich auch sehr viel selber aus. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Die großen Unternehmen wie wir sind der größte Ausbilder in Deutschland, was die maritime Industrie angeht. Das sind 70 junge Leute jedes Jahr, die zum Teil eben dann auch ihr Studium in einem dualen System ihr Studium machen und die dann perfekt sind, im Unternehmen übernommen zu werden. Und wenn man sagt, jedes Jahr werden von den 70 Leuten ungefähr 65 übernommen, gut, da sind auch Schiffsmechaniker dabei, die dann später die Ausbildung dann machen oder ihr Studium machen in Nautik und dann auf die Schiffe gehen. Aber wir haben natürlich ein sehr hohes Potenzial an selbst ausgebildeten jungen Menschen.
Und ihr bildet ja nicht nur bei Hapag-Lloyd aus, ihr bildet ja auch bei uns aus. Ne?
Absolut.
Weil, wenn ich das, sind wir auch besonders stolz, CEO von Hapag-Lloyd, Rolf Haben-Jansen, macht bei uns tatsächlich dieses Semester einen ganzen, also unterrichtet 45 Stunden in Maritime Logistics.
Ja,
kommt also zweimal die Woche. Ne?
Ja, der Austausch, ne, zwischen Praktikern und Akademie muss auch besser werden, ne? Oder? Gibt es noch Bedarf? Gibt es noch Verbesserungspotenzial?
Ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch mehr machen. Ja,
ja, ich glaube, ich habe so ein paar Beispiele gehört von Leuten, die aktiv beispielsweise auch in Schulen gehen, um da von der Klasse beispielsweise mal zu berichten, wie so eine Supply Chain funktioniert, wie ein Hafen funktioniert, wie Welthandel funktioniert. Habe ich neulich mit Schülern gesprochen, habe die Details nicht mehr parat, was das für eine Firma war, die da war, aber er war begeistert. Er war wirklich begeistert von der Art und Weise, wie man von so einem Praktiker mal hört, was hinter den Kulissen eigentlich abläuft. Auch die Leute heutzutage kaufen schnell mal was im E-Commerce-Shop oder bei Shein oder bei Temu, aber wissen gar nicht, was im Hintergrund dann da passiert. Und das ist auch so eine Art Chance, die man nutzen muss. Viel öfter mit jungen Leuten in Kontakt kommen und die Branche schon früh irgendwie an den Mann bringen, oder?
Das war tatsächlich immer so. Das bleibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen so. Und das wird immer unser Job bleiben, das noch attraktiver zu machen. Ich würde gerne einen Aspekt noch erwähnen. Das ist die Internationalisierung auch im Personalwesen. Wir haben in Hamburg, oder wir gelten immer so als das Ur-Hamburger, urdeutsche Unternehmen. Aber wenn man bei uns an den Ballindamm kommt, wir sprechen nicht mehr Deutsch. Wir haben alle deutschen Medien abgeschafft. Es gibt kein deutsches Intranet mehr, keine deutsche Mitarbeiterzeitung. Die Sprache ist Englisch und wir haben in Hamburg von unseren knapp 2000 Leuten sind ungefähr 7% Inder, ungefähr 6% sind Latinos und Latinas. Wir haben sehr viele Kollegen aus dem arabischen Raum, wir haben sehr viele Kollegen aus dem afrikanischen Raum auch, weil das sind Menschen, die dann die Erfahrungen aus den jeweiligen Märkten mitbringen. Mhm. Früher hat man sich darauf verlassen, na, die Deutschen, die lernen das schon. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Das heißt, die Internationalität, selbst hier in Deutschland, hat unglaublich zugenommen. Und wenn man bei uns im Betriebsrestaurant mal essen geht, man hört wirklich alle Sprachen, man sieht alle Ethnien. Ich glaube, das ist auch eine massive Veränderung, die wir gesehen haben. Ja? Und ich glaube, das wird auch weiter wachsen. Mhm. Das heißt nicht, dass man weniger interessant ist an deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber das heißt schon, dass sich die Deutschen auch wärmer anziehen müssen und vielleicht auch dann einfach früh ins Ausland gehen müssen, um diese Erfahrung zu sammeln und dann zurückzukommen mit diesen Auslandserfahrungen. Mhm.
Ist Deutschland attraktiv als Studienstandort? Also gibt es Leute aus der Welt, die hierher kommen, weil sie wissen, Deutschland hat die Expertise, die großen Reedereien sind hier, die großen Logistikdienstleister sind hier. Wir haben immer noch den gefühlten Stellenwert, einer der Logistik-Weltmeister zu sein. Zumindest spielen wir in der oberen Gruppe mit, in der oberen Champions League sozusagen. Ist das ein Zugpferd noch?
Auf jeden Fall. Also das ist, was Nils gerade gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. An der KLU, mehr als die Hälfte der Studierenden kommen nicht aus Deutschland, sind nicht Deutsche. Und kommen, wie gesagt, aus Indien, aus der ganzen Welt. Bei uns findet auch alles nur auf Englisch statt. Es gibt keinen Kurs, der auf Deutsch stattfindet. Das heißt, es ist sehr attraktiv. Und gerade bei den Logistikstudiengängen ist ganz klar, dass die Ausländer eben kommen, weil sie Deutschland als den Logistikstandort der Welt wahrnehmen. Und es geht sogar so weit, dass wir ja jetzt eben, habe ich ja vorher erwähnt, dass wir in Vietnam auch unterwegs sind. Die kriegen auch einen deutschen Abschluss, bleiben aber 2 Jahre lang für ihr Masterstudium in Vietnam. Und auch hier sehen wir, dass dieser deutsche Abschluss einfach eine große Attraktivität hat. Klar, weil Deutschland, Europa, aber eben auch, weil Deutschland doch noch so dieser Logistikstandort repräsentiert,
ja. Ja, bleiben die Leute dann auch hoffentlich bei deutschen Konzernen oder verschwinden sie dann in der ganzen Welt wieder? Bleiben sie auch in Deutschland? Und funktioniert das reibungslos? Also bleiben wir dann Magnet oder sagen die Leute nach dem Studium und das war's, ich gehe wieder nach Vietnam?
Also die jetzt in Vietnam sind, die bleiben auch in Vietnam. Das ist aber auch das Ziel, weil wir da wirklich Local Regional Capacity Building machen wollen. Also wir wollen eigentlich da nicht dieses Brain Drain machen und Spiel und die Arbeitskräfte nach Deutschland holen. Die nach Deutschland kommen und in Hamburg studieren, da bleiben die meisten dann eigentlich auch in Deutschland und arbeiten dann in Deutschland zumindest für ein paar Jahre und dann gehen sie vielleicht wieder zurück in ihr Heimatland. Aber die ersten Jahre bleiben die meisten eigentlich in Deutschland.
Ja. Ich glaube, ein Aspekt, der auch noch mal wichtig ist, ein bisschen zu beleuchten, ist, dass sich die Variabilität an den verschiedenen Jobs, die es gibt in so einem Logistikunternehmen, auch maßgeblich verändert, dauerhaft auch verändert und immer wieder verändert. Beispielsweise haben wir eine Abteilung, die sich jetzt fast ausschließlich mit Menschenrechten beschäftigt, im Rahmen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes und bei Lieferanten einfach schaut, wie ist da die Situation und mal zu Truckern nach Indien geht und sich das anschaut, unter welchen Bedingungen arbeiten denn indische Lkw-Fahrer. Ja, das ist etwas, was vor 10 Jahren noch kein großes Thema war. Mhm. Oder ein Thema wie Sustainability, also Nachhaltigkeit, um zu schauen, welche Kraftstoffe der Zukunft gibt es, wie analysieren wir, welche Kraftstoffe für uns die attraktiven Kraftstoffe der Zukunft sind, wo bekommt man diese Kraftstoffe her. Das sind auch Berufsgruppen, die eher aus einem Chemiebereich, aus einem analytischen Bereich kommen, die es vorher in dieser Form sicher auch irgendwie gegeben hat, aber vielleicht nicht in dieser Massierung und dieser Spezialisierung.
Ja, und das macht ja die Logistik auch so attraktiv. Ne? Du hast vorher gesagt, neue Technologien, aber es ist ja genau das auch. Menschenrechte, CSA, Nachhaltigkeit und weil ja die Jugendlichen heutzutage eigentlich alle einen Impact haben wollen in ihrem Beruf dann. Und ich finde, also gerade in der Logistik, ne, wenn wir jetzt an Nachhaltigkeit denken, an humanitäre Hilfsleistungen etc., da spielt ja die Logistik eine enorme Rolle. Also da heißt, Logistik ist wirklich, wo man echt Impact haben kann.
Korrekt. Du kannst entweder für ein NGO arbeiten oder du kannst dahin gehen, wo du tatsächlich, wo die CO2-Emissionen entstehen beispielsweise, wo man auf Menschenrechte achten muss und tatsächlich einen Impact dazu haben. Genau. Aber jetzt natürlich die Frage, ich habe gestern diese Slide auf der großen Bühne gesehen mit den Trends- und Strategiestudie. Und die Trends, die nach oben schwappen und die Trends, die abgesackt sind, eins der Themen, die enorm abgesackt sind, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ist irgendwie abgerauscht in der Art und Weise, wie Unternehmen in unserer Branche das gerade wahrnehmen, für wichtig halten. Hat sich das auch schon wieder gespiegelt und geht uns da sozusagen auch dann irgendwann zu Pferd flöten, wenn also das kein großes Thema mehr ist?
Das kann ich uns nicht bestätigen. Die Schifffahrt, die Containerschifffahrt oder insgesamt die Schifffahrt, möchte bis 2050 CO2-neutral sein. Hapag-Lloyd hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 CO2-neutral zu fahren. Wir bleiben bei diesem Kurs. Wir werden hart daran arbeiten, das bis 2045 zu schaffen. Bis 2030 wollen wir 30% weniger CO2-Ausstoß haben im Vergleich mit 2018. Das ist schon ein ordentlicher Schritt. Und da beeindruckt uns das auch nicht sehr, was die US-Regierung an Aktionen startet, um diese Dinge zu verhindern, sondern wir wollen und werden unseren Weg da weitergehen.
Ja, bei uns ist es so ein bisschen differenzierter. Also wenn wir jetzt so in der Executive Education schauen und was Firmen wirklich investieren in die Ausbildung ihrer Arbeitnehmer, tatsächlich ist das ein bisschen zurückgegangen. Wir haben ja Nachhaltigkeitsprogramme auch. Das ist ein bisschen schwieriger, das jetzt an die Firmen, an den Mann und an die Frau zu bekommen. Bei den Studierenden selbst, die möchten alle noch über Nachhaltigkeit Bescheid wissen, lernen, ausgebildet werden, weil für die ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema.
Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Die eine Tatsache ist, wie das die Firmen wahrnehmen im Rahmen einer Umfrage da beschreiben. Die andere Frage ist, wie es junge Leute immer noch wahrnehmen als eins der Top-Themen. Ne?
Absolut.
Ja. Lass noch ein bisschen sprechen, wie sich der Bereich Marketing jetzt schon und in Zukunft verändern wird. Stichwort KI. Es gibt ganz viele Firmen hier, die sitzen, die haben seit Ewigkeiten beispielsweise Webseiten und machen Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Früher, wenn man einen bestimmten Begriff eingegeben hat, CO2-neutrale Transporte beispielsweise, dann habt ihr gehofft, dass ihr irgendwie da auch noch Hapag-Lloyd auftaucht. Inzwischen hat sich alles geändert. Google hat komplett den Algorithmus geändert. Es gibt hier Zusammenfassungen. Ist das in der Branche schon angekommen? Sind wir da schnell genug? Haben wir überhaupt gute, provokativ formuliert, haben wir gute Leute, die cutting edge sind sozusagen und solche Trends früh zu begreifen und darauf zu reagieren?
Absolut, würde ich
bei euch beispielsweise,
auf jeden Fall sagen. Ich glaube, in der Schifffahrt insgesamt ist das ein ganz großes Thema, weil es KI-Anwendungen gibt, mit denen man tatsächlich Operations der Schiffe total optimieren kann. Insgesamt das Thema Automatisierung, Digitalisierung, AI-Anwendungen, glaube ich, wird künftig auch weiter eine sehr große Rolle spielen.
Ja, jetzt war es ja immer
vergangen. Leute dann dazu zu finden, finden wir jetzt nicht so besonders
schwer. Ja, aber nochmal in der Art und Weise, wie ihr beispielsweise Marketing macht, du machst jetzt Unternehmenskommunikation beispielsweise. Vergangenheit war immer das Problem, dass jetzt nicht die riesengroßen Budgets zur Verfügung standen für einen Logistikdienstleister im Vergleich zu einer Fast-Moving Consumer Goods beispielsweise. Begrenzte Budgets. Aber heute, KI ermöglicht es, auch mit kleinen Budgets richtig, richtig coole Kampagnen. Videos, skalierbar, keine großen Budgets mehr für aufwendige Werbespots beispielsweise. Riesenchance, da auch clever zu sein, kreativ zu sein und mit kleinen Budgets mehr zu erreichen, oder nicht?
Also das ist so ein bisschen immer die Manager-Sicht, wenn Vorstände sagen, ja, durch AI, da können wir doch jetzt riesig sparen. Aber AI kann dir einen Film machen, der sieht aber dann auch so aus, als wäre von AI gemacht.
Wir reden.
Ja, in 10 Jahren rede ich vielleicht auch anders. Aber natürlich braucht man, wenn man AI anwendet, immer noch den Menschen, der sich die Dinge anschaut und auch nochmal als Mensch bearbeitet. Mit seinem Wissen, seinem Können, seinem Hintergrundwissen, mit dem Vokabular. Das funktioniert noch nicht ganz so. Aber es gibt bestimmte Dinge, wie wenn man eine PR-Agentur bisher beschäftigt hat, die Kommunikationskonzepte gemacht haben, entwickelt haben. Da ist die AI schon sehr, sehr gut geworden. Und wir alle wissen, wie relativ gut die AI auch schon ist beim Thema Übersetzungen. Also es gibt bestimmte Dinge, die heute mit AI sehr erleichtert werden und wo man schon Geld sparen kann. Vor 4 Jahren hab ich noch eine Kollegin in die Wüste geschickt, nach Saudi-Arabien, um Fotos zu machen, wie ein LKW durch die Wüste fährt, mit einem Container von uns drauf. Das würde man wahrscheinlich heute so nicht mehr machen in dieser Form. Ja? Ja. Also es gibt bereits Dinge, wo wir sehen, dass die Arbeit deutlich vereinfacht wird und auch günstiger wird. Aber ich sehe noch nicht so die große Revolution, dass man auf den Knopf drückt und dann kriegt man genau das Ergebnis, das man gerne möchte. Der Mensch mit seinem Wissen, mit seinen Skills, mit seiner Erfahrung spielt immer noch eine ganz enorme Rolle.
Aber glaubst du nicht, dass sich das relativ schnell ändern wird? Also ich glaube, also als Beispiel, wir saßen vor 2 Jahren genau auf der Bühne der CX hier, oder das war der Deutsche Logistikkongress, wie auch immer, und haben so die ersten Anfänge der KI im Marketing und Bildgenerierung und so weiter gezeigt. Und da habe ich aus Spaß dann auch damaligen Stand, wie so ein Video aussieht. Da war so ein Werbespot, der von der Bierfirma gemacht wurde. Das war halt so komplett gruselig aus. War halt ein Lacher. So. Heutzutage, die Videos, die heute entstehen, kannst du nicht mehr unterscheiden von richtigen, tatsächlichen Clips. Das heißt, in diesen 2 Jahren ist schon so viel passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 2 Jahren hier auch noch sitzen und sagen, der Mensch ist immer noch der wichtigste Faktor und Intuition im Marketing. Ich glaube, da wird sich viel, viel ganz, ganz schnell ändern. Seid ihr nicht der Meinung?
Also natürlich werden viele Sachen schneller gehen, günstiger zu machen sein, aber ich glaube, dass auch viele Sachen jetzt fragmentierter werden. Ne? Weil du hast gerade SEO gesagt, das kann man ja jetzt nicht einstellen. Wir können ja jetzt nicht sagen, Google ist SEO ist nicht mehr interessant oder braucht man nicht mehr, aber gleichzeitig musst du ChatGPT jetzt auch irgendwie gucken, dass du da hochkommst. Ja, du
musst anders optimieren.
Ja, und Copilot, ja, aber du musst das alles, also das sind ja dann nochmal mehr Plattformen, nochmal mehr Dinge, die du beachten musst und irgendjemand muss das ja machen. Also ich glaube, auf der einen Seite sparst du Zeit ein, auf der anderen Seite brauchst du aber auch wieder mehr Zeit, um diese ganze Bandbreite und Palette an Plattformen zu bedienen. Ne?
Ja. Du hast eben erwähnt, ihr sagt interdisziplinär, das heißt, ihr habt auch Marketingvorlesungen, ihr habt BWL. Wie schnell ändert sich eigentlich so ein Studiengang, dass man dem Rechnung tragen kann, wie schnell diese Veränderungen gerade im Marketing beispielsweise vor sich gehen? Oder versucht man immer noch irgendwie so die Grundpfeiler, die Grundthemen an den Mann zu bringen, weil man genau weiß, damit, das ist so ein Grundrisszeug. Alles andere ändert sich sowieso so schnell, dass man sozusagen nur so eine Art Werkzeugkasten mit an die Hand
kriegt. Genau, also du brauchst ja, ich meine, die Grundbegriffe brauchst du sowieso, sonst verstehst du ja gar nicht, was eigentlich passiert. Also so ein Grundvokabular und so eine Grundstruktur, ne, ob das jetzt im Marketing, in der Logistik, in welchem Fachbereich auch immer ist. Und danach tatsächlich geht Higher Education dahin, gerade im Managementbereich, noch mehr kritische Denkweise auszubilden, Anpassungsfähigkeit, weil sich eben alles so schnell ändert. Ne? Weil klar, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt die müssen lernen, wie ChatGPT geht, aber vor 5 Jahren gab es das noch nicht mal. Ne? Und wir bilden ja eigentlich aus für die nächsten 10, 20 Jahre. Ne, das soll, klar, es wird auch Weiterbildung wird auch immer wichtiger, aber jetzt erstmal kommen die ja zu uns um für die nächsten paar Jahre wirklich das Wissen mitzubekommen, was sie brauchen. Und ich sage immer, vieles werdet ihr euch wahrscheinlich dann selber auch nochmal aneignen müssen, weil sich das einfach so schnell ändert. Und es geht eher darum zu gucken, wo kriege ich denn die richtigen Informationen her? Was ist denn auf Google richtig? Was ist denn, wenn ChatGPT mir was ausspuckt? Kann ich das wirklich so glauben oder muss man da nicht doch nochmal ein bisschen nachforschen, ob das alles so richtig ist? Weil ich meine, wir sind alle wahrscheinlich auf ChatGPT unterwegs. Das ist ja teilweise dann doch erschreckend, was da als Wissen sozusagen rauskommt, was ja im Endeffekt komplett falsch ist. Aber das muss man natürlich auch lernen, das zu sehen und zu identifizieren, als das ist falsch.
Ich glaube auch, es gibt eine hohe Sensibilität für authentische Inhalte. Mhm. Und KI ist nicht immer authentisch. Und wenn man als Unternehmen authentisch sein will, nun ist das vielleicht bei einem B2B-Unternehmen wie bei uns ein bisschen anders als bei einem B2C-Unternehmen. Mhm. Aber diese Authentizität, auch ich bin da sehr sensibel, wenn ich jetzt mehr und mehr Dinge auf Social Media sehe, die mit KI gemacht werden, die nicht authentisch sind, dann bin ich einfach genervt, ja. Und wenn wir jetzt solche Dinge machen, würden wir immer einen sehr großen Wert darauf legen, dass es unserer Marke entspricht und unseren Werten entspricht. Und einfach von der KI was ausspucken zu lassen, da sind auch Mitarbeiter unglaublich kritisch, ja, weil sie spüren, dass es nicht das Unternehmen wird, das ich arbeite oder das ich fühle. Vielleicht wird AI auch noch besser in Zukunft. Schwer zu sagen, aber ich setze dann eher auf sowas. Ich war sehr überrascht, weil ich mich gar nicht so gut damit auskannte. Wir haben einen YouTuber, Tomatolix, von dem, der hat mir nie was gesagt, den haben wir mal 2 Wochen lang auf dem Containerschiff mitgenommen. Und der hat dann 2x1/2 Stunde auf YouTube gemacht. Das haben 5 Millionen Leute gesehen, waren 7000 Kommentare von jungen Leuten, genau die wir auch erreichen wollen, die dann sagen, wow, toller Beruf, super, Beruf auf See und Seemann werden, Kapitän, toll und ja, Logistik, geil. Ja. Das funktioniert wahrscheinlich viel besser, als irgendeinen KI-Film online zu stellen, wo die Leute einfach gähnen und sagen, okay, vielleicht ganz
sehr
witzig
Punkt.
Gemacht,
ja.
Aber nicht authentisch.
Kann man auch noch eine Schippe drauflegen? Also gerade diese Beziehung zu Influencern beispielsweise und Meinungsführern.
Ich glaube,
ist unsere Branche auch noch nicht da, wo sie sein könnte, ne?
Ich glaube, das wird künftig eine wichtigere Rolle spielen, weil wir ja auch sehen, dass in den traditionellen Medien die Situation immer schwieriger wird. Viele Medienunternehmen haben die Arbeit stark reduziert. Journalisten, die sich früher nur mit Logistik beschäftigt haben, machen jetzt auch noch Pharma, Chemie und Banken. Ja, es gibt immer weniger Platz auf den Wirtschaftsseiten und natürlich muss man dann versuchen, mit anderen Medienformen auch zu experimentieren. Also natürlich Owned Media, also das, was man selber platziert, aber eben auch mit Online-Medien, mit Influencern, mit TikTokern, mit YouTubern zu arbeiten. Ich glaube, das gehört einfach zum Medienmix heute dazu.
Naja, und der Nachwuchs ist ja schon lange nicht mehr auf der ARD und auf dem ZDF unterwegs. Ja. Ne? Also das heißt, sie sind halt nur noch auf TikTok und Instagram vielleicht. Aber also das heißt, klar, werden Influencer deswegen wichtiger, weil das auch die einzige Information oder Kommunikationsquelle noch ist, was die Jugendlichen
ja.
sehen.
Ne? Ja. Du hast schon mal ein bisschen darauf hingedeutet, auf die Art und Weise, wie ihr beispielsweise mit Agenturen arbeitet. Ich schaue mal ins Publikum, da sind so einige Vertreter von Agenturen dabei. Wie glaubst du, wie sich in der Zukunft eure Zusammenarbeit, also ein großer Konzern, der nach außen kommunizieren muss, sich da was ändert? Gibt es große Veränderungen, die du...
Ja, ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die man früher an Agenturen ausgelagert hat, weil man die verlängerte Werkbank brauchte oder weil man eben auch für die Konzeptionserstellung, Ideenentwicklung Agenturen gesucht hat. Wir haben neulich ein Konzept von oder in ChatGPT Konzepte entwickeln lassen und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Also Ideenfindung, Kreativität aus ChatGPT zu ziehen. Klar, auch da muss man immer noch nacharbeiten, aber so diese Grundideen, die man da finden kann, das finde ich schon sehr interessant. Man wird weiterhin Agenturen brauchen, glaube ich, aber die werden andere Aufgaben bekommen. Agenturen sind deshalb wichtig, weil die einen sehr guten Überblick darüber haben, wie andere Unternehmen auch arbeiten, Ideen bringen, die andere Ideen schon mal hatten, die einen weiteren Blick haben, auch über nur deutsche Unternehmen, die einen europäischen oder einen globalen Blick haben. Deswegen, es wird weiter Agenturen geben, aber die müssen schon sehr aufpassen, dass sie jetzt mit der Zeit gehen und dass sie die KI für sich so nutzen, dass sie tatsächlich einen Produktvorteil oder einen Wettbewerbsvorteil bieten.
Aber wie spannend, wir hatten vor ein paar Jahren auch nicht gesagt, dass die KI irgendwie kreativ ist oder so. Und das war so eine, wo wir gesagt haben, ja, schön und gut, eine KI kann viele Dinge schön und toll machen und Daten und alles schön und alles gut, aber Kreativität, das wird noch ganz lange das Fachgebiet des Menschen bleiben. Und wie schnell hat sich das bitte geändert?
Absolut, absolut. Ja. Ich finde das durchaus beeindruckend und das wird schon unsere Arbeit, nicht nur in der Logistik, das wird die Arbeit insgesamt von Kommunikationsabteilung, wird sie revolutionieren, absolut. Weil es natürlich eine große Zeitersparnis ist, wo früher 8 Leute zusammengesessen haben, 2 Stunden in einem Meeting und mit Flipchart versucht haben, Ideen zu erstellen, spuckt ChatGPT 8 Ideen aus, die man dann noch verfeinern kann. Und kann man darüber streiten, wie gut diese Ideen sind. Aber das ein oder andere, was man dabei findet, das ist dann schon sehr ordentlich.
Ja. Mit Blick auf die Uhr nochmal einen letzten Kommentar vielleicht von euch in Bezug auf, was ihr euch wünscht, wenn ihr einen Zauberstab hättet, wie ihr euch wünschen würdet, was sich in der Zukunft verändern könnte in Bezug auf das Thema, was wir gerade besprochen haben, dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und Logistik. Was wünscht ihr euch, wenn ihr den Weg selbst bestimmen könntet mit dem Zauberstab?
Also ich weiß nicht, was sagt denn die Uhr?
Halt dich kurz.
Ja, ich würde mir wünschen, dass Logistik sich einfach, die Branche sich besser verkauft und also jetzt für mich oder für Higher Education, dass die Logistik als das angesehen ist, was sie auch wirklich ist, nämlich Hightech-Branche mit Systemrelevanz und Zukunftsbranche.
Mhm. Nils, ähnlich bei dir?
Ja, was ich mir seit Jahren immer wünsche, ist, dass jede Konsumentin, jeder Konsument beim Griff ins Regal im Supermarkt das bewusst tut und weiß oder auch drauf guckt, wo kommt das her und imaginär sozusagen dann auch verfolgt. Ja, dafür musste ein Schiff, dafür musste ein Flugzeug, dafür mussten mehrere LKW in Gang gesetzt werden. Aber das ist ein frommer Wunsch, das weiß ich, das wird noch viele Jahre dauern, wenn das überhaupt kommt. Aber das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich hätte, dass Konsumenten kritischer und realistischer bei Kaufentscheidungen vorgehen.
Okay, wir arbeiten gemeinsam dran. Andreas, Nils, die Zuschauer und Zuhörer hier, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
So, das war der BWL-Podcast mit Professor Andreas Kaplan von der KLU und mit Nils Haupt von Hapag-Lloyd. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BWL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.